Danke für die Videoclips. Ich finde sie cool. Irgendwie ist der letzte mein Liebling geworden. Den hast du uns bis zum letzten Tag aufgehoben. Es ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Videoclips in einem gewissen Widerspruch, sowas ähnlichem wie ein Widerspruch zu meinen Vorträgen sind. Denn hier geht es immer darum, dass irgendjemand dem hinterherjagt, dass er Vergebung bekommt. Das ist aber gar nicht so sehr das Thema von mir gewesen. Sondern Schwerpunkt meiner Serie war ja Vergebung ausüben. Nicht Vergebung bekommen, sondern Vergebung ausüben. Trotzdem finde ich die Clips cool. Und ich interpretiere das, dass wir alle dem so nachjagen wie Scratch. Dass wir gerne vergebende Menschen werden. Dass wir unsere Gottesebenähnlichkeit dadurch ausdrücken, dass wir vergeben, wie er vergibt. Und doch weiß ich selbst, und es plagt mich, dass ich euch nicht alles zum Thema Vergebung sagen kann, was zu sagen wäre. Dass ich nicht jedermanns und jeder Fraus Lebenssituation jetzt genau auf den Punkt treffen kann, sondern dass ich in gewissen Grundsätzen bleiben muss. Und deswegen sind wir in unserer Broschüre gerade mal in der Hälfte angekommen, auf Seite 20. Obwohl die Broschüre 40 Seiten hat, aber das Osterjugendwochenende vorbei ist. Ich habe etliche Sachen noch in die nächsten 20 Seiten reingeschrieben, weil ich weiß, dass wir hier nicht alles abhandeln können. Und selbst die nächsten 20 Seiten behandeln das Thema nicht abschließend. Warum? Zum großen Teil, weil ihr vielleicht nicht den fähigsten Referenten hier vorne habt. Zum anderen Teil aber, eines der grundlegendsten Probleme des Menschen, das grundlegende Problem des Menschen ist Sünde. Und damit ist eines der grundlegendsten Lösungen Vergebung. Aber so wie Sünde ganz, ganz breit und vielfältig ist und jeden von uns irgendwie greift und wir uns unterhalten und manchmal Ähnlichkeiten feststellen und manchmal sagen, ups, der hat Probleme, die ich gar nicht habe mit der und der Sünde, dafür habe ich ganz andere Probleme. Und genauso ist es auch mit dem Vergebungsgeschehen. Und mir ist ganz wichtig, nochmal zu wiederholen, was ich mindestens einmal schon gesagt habe. Ich rede hier von dem alltäglichen Sündenmist, dem wir begegnen, dem wir mit 70 mal 7 mal Vergebung begegnen sollen. Ich rede nicht von den seelsorgerlichen, harten Fällen Missbrauch oder Mord oder diese ganz schlimmen Dinge. Da denke ich, sind die Grundsätze auch anzuwenden. Aber in einer seelsorgerlichen Art muss man über die eine oder andere Weiche nochmal nachdenken. Ich werde nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen. Aber bitte, wenn ihr ganz schlimme Sachen in eurem Leben erfahren habt, ja, dann bitte beachtet, ich rede erstmal von den grundsätzlichen Dingen. Da, wo Jesus sagt, vergib es 70 mal 7 mal am Tag. Ja, das, was uns in der Gemeinde auch meistens kaputt macht, sind nicht die großen Dinge, sondern eher die kleineren Dinge. Und da möchte ich drauf eingehen. Dieses Heft hat im Grunde genommen in 80 Minuten seine Funktion erfüllt. Es sollte ja erstmal ein Begleiter für euch sein. Aber ich möchte euch ans Herz legen, zu überlegen, ob ihr als Jugendgruppe oder als Teil einer Jugendgruppe, als Pärchen, als Freundschaftsteam vielleicht weiterarbeiten möchtet mit diesem Heft. Und zwar habt ihr ab der Seite 24 Weiterführendes zum Lesen, Bedenken, Erörtern und Tun. Und die ersten drei Seiten sind Lückentexte, so wie ihr sie aus der Schule kennt. Tut mir leid, ist halt so. Ja, vielleicht möchtet ihr euch mal einzeln hinsetzen oder ihr nehmt euch das als Jugend vor, irgendwann in den nächsten Wochen. Lasst uns mal diesen Lückentext gemeinsam ausfüllen und beim Ausfüllen einfach nochmal reflektieren, nochmal in Erinnerung rufen, was wir hier aus der Bibel gemeinsam erarbeitet haben. Für die ersten Seiten, also 24, 25, 26, gibt es auch Lösungsvorschläge im Netz. Die könnt ihr euch runterladen. Die Links sind jeweils unten angegeben. Und danach kommen einige Themen, die vielleicht interessant sind oder vielleicht auch nicht interessant sind, gehen teilweise auch ein bisschen detaillierter drauf ein. Zum Beispiel die Frage, was bedeutet das Wort Vergebung eigentlich? Wir reden hier seit 3 Tagen über Vergebung. Ich habe das Wort nie definiert und wir haben alle eine Vorstellung davon, was das heißt. Aber es gibt einen ganz kurzen Eintrag auf Seite 28 dazu, ein bisschen was zum Thema Sklaverei auf 29, dann die Frage, was denn ein Christ eigentlich ist, in Verbindung mit dem Wort Sklave auf Seite 30, Seite 31 ist für die absoluten Exoten unter euch Und dann kommt ab der Seite 33 ein Abschnitt, der gar nichts mehr mit dem Philemonbrief zu tun hat, sondern den ich in wesentlichen Teilen aus meiner Masterarbeit entnommen habe. Da geht es nämlich darum, den Bußwilligen wieder aufzunehmen. Wenn eine Gemeinde einen Sünder in der Gemeinde hat, dann gibt es bestimmte Schritte, die man mit ihm gehen muss, um ihn wieder auf den rechten Weg zurück in das liebende Vaterherz zu bewegen. Aber wenn er diese ganzen Mahnungen, Ermahnungen, diese Werbeversuche nicht in der richtigen Art und Weise beantwortet, dann muss irgendwann die Gemeinde feststellen, er gehört nicht mehr zur Gemeinde. Und was ist, wenn ein solcher Mensch dann irgendwann Buße tut? Muss man dann auch vergeben? Da gibt es auch in unserer Christenheit leider sehr wirre Vorstellungen und ich glaube, dass uns der 2. Korintherbrief auch wieder einen sehr praktischen Anhaltspunkt gibt, dass selbst dann Vergebung möglich ist und nicht nur möglich, sondern nötig und geboten ist. Und darüber gibt es einige Passagen für die Fortgeschrittenen. Bloß ihr müsst 2. Korinther 2, Verse 5 bis 11 vorher lesen, sonst versteht ihr die Seiten überhaupt nicht. Ich beziehe mich dann nicht mehr auf den Philemonbrief. Also nicht, dass ihr lest Überschrift Vers 5 und ihr versucht aus Vers 5 im Philemonbrief die Grundlage zu finden. Wie gesagt, das ist dann 2. Korinther 2. So viel zum Heftchen. Stefan hat Anfragen bekommen, ob es noch mehr Hefte gibt. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen, ob wir noch mal ein paar nachdrucken lassen. Das haben wir noch nicht entschieden. Also falls wirklich jemand das haben wollte, nachdrucken kostet halt, ist teurer. Wenn du 20 Stück drucken lässt, ist teurer als 150, das ist normal. Müssen wir immer noch drüber reden. Also vielleicht könnt ihr Stefan erstmal ein Signal geben. Ich hätte gern, und wenn wir dann von 500, 600 Stück reden, dann können wir natürlich nochmal eine neue Auflage anstoßen. Da kriegt ihr dann auch das Recht, irgendwo noch ein weiteres Logo auf die Titelzeile zu packen. Von den Osterjugendtagen zum Beispiel. Das war ein Witz. So. Wir sind heute im letzten Abschnitt mit der großen Überschrift, warum vergibt ein vergebener Mensch? Und falls euch irgendwie auffällt, der Ansgar wiederholt bestimmte Punkte. Richtig, Lehrmeister oder Wiederholung ist ein guter Lehrmeister. Also wenn ich eine Sache zum zweiten oder heute sogar zum vierten Mal, eine Sache zum vierten Mal sage, dann deswegen, weil ich denke, dass sie grundlegend ist und ich möchte, dass es aus euren Ohren quillt, denn dann ist genug davon in eurem Herzen, sonst würde es ja nicht aus den Ohren quillen. Ich habe für diese Predigtserie sehr viel von Pastor John MacArthur gelernt, der, ich glaube, in den 60er Jahren darüber gepredigt hat. Und ich habe mir seine Predigten aus dem Netz geladen und bin sehr bereichert aus diesem Zuhören herausgegangen. Und John gibt uns eine sehr kurze Definition von Vergebung. Vergebung ist das Versprechen, niemals Rache oder Vergeltung zu üben. Vergebung ist das Versprechen, niemals Rache oder Vergeltung zu suchen. Ich achte John sehr, ich würde aber trotzdem es wagen, seine Definition um ein Wort zu verlängern, niemals Rache oder Vergeltung selbst zu suchen. Das ist jetzt nur für die differenziert Denkenden unter euch wichtig gewesen. Derjenige, der nicht vergibt, der sucht Rache und Vergeltung. Derjenige, der vergibt, der gibt ein Versprechen ab, sich nicht selbst zu rächen und nicht selbst das Böse zu vergelten. Nie mehr. Auf keine Art und Weise. Obwohl es Anlass gibt, mich rächen zu wollen, verzichte ich drauf. Ich sage, ich habe keine Wut mehr. Ich weigere mich, Bitterkeit gegen dich zu verspüren. Das will ich nicht. Sehr salopp formuliert, der Drops ist gelutscht. Dieses Versprechen, das ich abgebe, und das habe ich vorgestern auf eine Frage hin, aus dieser Richtung her schon mal gesagt, dieses Versprechen hat eigentlich drei Blickwinkel. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Ansgar, ich habe das und das getan, bitte vergib mir, dann gebe ich als der Entschuldigende drei Versprechen ab. Und das Schild dort oben soll ich anzeigen, das ist nichts, was euch ganz normal aus den Fingern fließt. Wir haben alle eine andere Gewohnheit. Unsere Gewohnheit ist, wenn der eine mich schlägt, schlage ich zurück. Die andere Wange hinzuhalten, damit ihr mir da auch noch eine drauf knallt, ist nicht unsere normale Reaktionsweise. Deswegen, wir brauchen Veränderung und das ist etwas, was wir vom Heiligen Geist erbitten können. Der Heilige Geist wurde jedem Christen bei seiner, zum Zeitpunkt seiner Bekehrung gegeben, damit er uns verändert in das Ebenbild. Gottes. Und wenn du merkst, oh, das kann ich nicht, dann ist das etwas für dein Gebet. Vater im Himmel, dein Sohn hat den Heiligen Geist von dir zu mir geschickt, damit er mir eine Hilfe sei. Schenk, dass ich es schaffe, in der nächsten Versuchung zu bestehen und diese drei Versprechen abzugeben. Das erste Versprechen: Ich werde die Sache, die da geschehen ist, das, was da so zwischen uns steht, dir gegenüber nicht mehr ansprechen. Also der Schuldner steht vor mir und ich gebe das Versprechen ab. Ich werde die Sache dir nicht mehr gegenüber ansprechen. Wir werden uns immer wieder begegnen, hoffentlich. Thema Wiederaufnahme hatten wir gestern. Und ich werde es nicht ansprechen. Ich werde es auch nicht im Nebensatz ansprechen. Ich werde es auch nicht mit Pointen in Nebensätzen ansprechen. Die sogenannten Insider, die wir so lieben. Oder dieser Satz, na, du weißt ja schon, wovon ich rede. Nein, wir tun so, als ob der Schmutz wirklich abgewaschen ist, weil so mit uns Gott umgeht. Ihr kennt und liebt hoffentlich diese alttestamentlichen Bilder, die oft verwendet werden, dass wir weißer gemacht werden als Schnee, dass wir mit Dingen gereinigt werden. Wir sind blitzblank vor Gott, weil das Blut Jesu uns gereinigt hat. Und diese Art und Weise des Umgangs werde ich dir gegenüber jetzt künftig haben. Ich spreche die Sache auf keine Art und Weise an. Das ist der erste Teil des Versprechens. Der zweite Teil ist, ich werde die Sache auch anderen gegenüber nicht mehr ansprechen. Also ich werde nicht im Gespräch zu einem Dritten sagen, naja, was die Elisabeth, meine Frau heißt Elisabeth, was Elisabeth mir gegenüber gemacht hat, du musst echt für mich beten. Das ist ganz schön hart, was ich da ertragen muss. Das kann sie gerne ihren Freundinnen sagen, weil meine Frau ist ja fehlerfrei, aber sie hat einen Sünder geheiratet. Also ich glaube, die beiden Punkte sind klar. Kommen wir zum dritten Punkt, der die schlimmste Herausforderung darstellt, nämlich ich werde die Sache auch mir selbst gegenüber nicht mehr ansprechen. Wahnsinnsfolie, jetzt könnt ihr es auch sehen. Ich werde die Sache mir selbst nicht mehr gegenüber ansprechen. Damit will ich darauf eingehen, dass wir natürlich einen Kopf haben, der uns etwas erinnert. Da begegnet uns jemand, der uns etwas Böses angetan hat und das Erste, was hochkommt, ist diese blöde Tat. Und wie gehe ich damit um, dass meine Festplatte immer wieder die Daten abruft? Wie so ein blöder Virus, den ich auf meiner Kiste habe. Windows neu starten und das Erste ist wieder dieser Virus. Unser Gehirn ist von Gott nicht so geschaffen, dass es eine Festplatte ist. Bei einer Festplatte könnte man irgendein Tool runterladen, was die Partition oder diesen Teil da löscht, fünfmal mit irgendwelchen Zufallszahlen überschreibt und am Ende ist die Information wirklich ausradiert. Kommen noch nicht mal die NSA oder CIA ran. So sind es unsere Köpfe aber nicht. Es geht nicht, wir können nicht beschließen, wir vergessen. Wenn wir sagen, das musst du vergessen, das ist eine blödsinnige Aufforderung, so als wenn ich sage, löse dich im Raum auf. Geht nicht. Aber wir schließen einen Bund. Wir sind vernunftbegabte Menschen. Und so wie Hiob es in seinem Buch oder in dem Buch Hiob beschreibt, dass er einen Bund mit seinen Augen geschlossen hat, wie sollte ich da jemals eine junge Frau angucken? Also er schließt einen Bund mit sich gegen unzüchtige Blicke und Gedanken. Er nimmt sich etwas vor. Er sagt, das ist eine Gefahr, der will ich nicht erliegen, also schließe ich einen Pakt mit mir selbst. Und genau einen solchen Pakt gehen wir ein, wenn wir jemandem sagen, ich vergebe dir. Ich sage, ich will darüber nicht mehr nachdenken. Und wenn der Gedanke hochkommt, sage ich, nein, Ansgar, du hast gesagt, du willst da nicht mehr drüber nachdenken. Vielleicht betest du in dem Moment zum Heiligen Gott, bitte hilf mir sofort mit diesem Gedanken Schluss zu machen, über etwas anderes nachzudenken. Vielleicht musst du eine Bibel nehmen, um Bibeltext zu nehmen, um dich mit Gutem zu füllen, damit du nicht an das Schlechte denkst. Überwindet das Böse mit dem Guten. Tut etwas Gutes, damit dieser Gedanke nicht mehr da ist. Und irgendwann schenkt eure Biologie euch vielleicht auch die Gnade, dass ihr wirklich nicht mehr an alle Details euch erinnert. Denn irgendwie kann unser Kopf vergessen. Kommt in mein Alter, dann begegnet ihr dieser Tatsache täglich. Ja, also ich habe so viele Leute hier kennengelernt und ich habe immer gefragt, wie heißt du? Benny? Ja. Deinen Namen hatte ich vorhin schon. Philipp? Ja, aber dann hört schon auf. Ja, also von daher, wenn ich Namen vergessen kann, könnt ihr vielleicht ein paar andere Sachen vergessen. Aber momentan heißt die Empfehlung, schließt einen Pakt mit euch selbst, damit das Ganze wirklich in Vergessenheit geraten kann. Wir hauen dem anderen seine Sünde nicht mehr um die Ohren, okay? Wir erzählen auch nicht anderen, um irgendwie Mitleid zu bekommen. Wir schwärzen den anderen nicht mehr an. Die Sache ist beerdigt. Ich will mich so verhalten, wie Gott sich verhält, von dem es heißt, dass er unsere Sünde an die tiefste Stelle des Meeres versenkt hat. Da, wo keiner rankommt. Und genauso will ich mich verhalten. Keiner soll rankommen. Der Schuldner nicht, meine Kumpels nicht und selbst ich nicht. Lasst uns die verbleibenden Verse des Philemon-Briefes betrachten. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich noch einen ganz kleinen Exkurs mit euch gehen. Eine Frage, die ich in den Fragerunden immer erwartet hatte. Und wir haben auch eine Frage in der Feedbackbox gehabt. Ich hoffe, ich denke nachher dran, deswegen steht es nicht ganz offensichtlich. Aber auch da steht nicht die Frage drauf, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Ansgar, du predigst hier immer vergeben. Gilt das eigentlich auch dann, wenn der andere nicht um Vergebung bittet? Das Idealbeispiel hatten wir vom Philemonbrief. Da kommt der Onesimus mit dem Brief von Paulus in der Hand und irgendwie ist klar, der Mann möchte Vergebung. Und der Mann ist reumütig, der Mann hat sich verändert, der Mann ist nützlich geworden. Da ist richtig die ideale Situation. Aber was ist, wenn der andere mit dem Mittelfinger zeigt und sagt, nee, ich fand das richtig, ich mach das sogar nochmal, wenn du willst. Manch einer sagt, naja, wenn jemand so wie bei Onesimus um Vergebung bittet, das ist leicht. Aber wenn jemand nicht um Vergebung bittet, das ist nicht so leicht. Na, ich bin nicht ganz so sicher, ob es leicht ist, immer Vergebung zu gewähren, wenn der andere drum bittet. Aber das sei geschenkt. Meine These, meine Position zu dieser Frage ist folgende. Und danach werde ich versuchen, ein bisschen euch dafür zu gewinnen. Ich möchte meine vergebende Haltung nicht abhängig machen vom Verhalten meines Gegenübers. Ich möchte meine Vergebung nicht abhängig machen vom Verhalten meines Gegenübers, ob er versteht, wer er ist, ob er versteht, was er getan hat, ob er meinen Schmerz, den er bei mir ausgelöst hat, nachvollziehen kann, ob er tief traurig ist über das, was er mir angetan hat oder nicht. Wie komme ich zu so einer doch zugegebenermaßen schwierigen Aussage? Ich überlege mir, wie sich der Herr Jesus als Mensch auf der Erde verhalten hat. Und den will ich nachahmen. Ich möchte eine Kopie von ihm sein. Wohl wissend, dass da immer Abstände sein werden. Aber so viel ich kann, will ich ihn nachahmen. Wie hat sich denn der Herr Jesus gegenüber Menschen verhalten, die ihm Schmerzen zugefügt haben? Kennt ihr diesen Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Kann man noch mehr Schmerzen zufügen, als bis zu diesem Zeitpunkt, wo er das sagt? Ihr wisst, wann er das sagt, hängend am Kreuz. Ich weiß nicht, was für ihn schlimmer war, diese biologischen, körperlichen Schmerzen, die man hat als Gekreuzigter, oder ob die Ereignisse, die stundenlang vorher waren, dieses Bespucktwerden, dieses Verhöhntwerden, dieses Ausgelachtwerden, eine Dornenkrone aufgesetzt zu kriegen und. Da ist so viel Schmerz zugefügt worden und dieser Mensch, der auch Gott ist, sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich sage mir, boah. Am ersten Abend meinte ich, wir sollen vergeben. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe euch gesagt, das Schlimme ist, dass am Ende von Matthäus 18 steht, wir sollen von Herzen vergeben. Ich habe gesagt, die Latte wird höher gelegt. Ich müsste jetzt hopsen, um zu sagen, was das da eigentlich bedeutet. Vergib ihnen was, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass Jesus das sagt, das ist ein so hohes Vorbild, wo ich sage, da bleibt kein Raum mehr für eigene Rache, für eigenes Vergelten. Ich muss die Sache abtreten an Gott. Gleiches hat, um jetzt mal zu sagen, ja, das ist ja Jesus, Jesus ist Gott, der kann das, aber ich bin ja ein Mensch. Das Gleiche hat Stephanus gemacht, der Evangelist Stephanus. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 60, sagt er einen Satz, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Stephanus hat eine klare Sicht, das, was gerade geschieht, ist Sünde. Was geschieht denn zu der Zeit? Hat jemand eine Idee? Bitte. Er wird gesteinigt. Dass die heben Steine auf, und werfen sie so lange auf ihn, bis er stirbt. Und er sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren alles bußwillige Leute, die haben gesagt, es tut mir so leid, dass ich diesen Stein schmeißen muss. Ich bedauere das, dass ich werfe. Nein, die hatten überhaupt keine Erkenntnis von dem, was sie taten. Genauso wie die Leute rund ums Kreuz, wenn man jetzt mal von der Mutter von Jesus und den Jüngern absieht. Und deswegen komme ich zu der These, dass ich sage, ich werde grundsätzlich mein Vergebungsverhalten nicht abhängig machen von dem Menschen mir gegenüber. In den meisten Fällen weiß derjenige überhaupt nicht, was er getan hat. Und ich will trotzdem vergeben. Und deswegen kam meine steile These vorgestern, dass ich sage, jemanden zu vergeben, der um Vergebung bittet, das kriegen vielleicht auch Nicht-Christen hin. Aber jemanden zu vergeben, der nicht um Vergebung bittet, konkreter, der noch nicht um Vergebung bittet, ich glaube, das ist eine Leistung, die wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes vollbringen können. In Epheser 4, Vers 32 steht ein wunderbarer Vers. Und einige Brüder haben mich, oder einige Geschwister haben mich in den letzten Tagen angesprochen und gestern haben wir sogar ein bisschen zusammen geweint bei einer Gebetsgemeinschaft, weil in euren Gemeinden, zumindest in einigen eurer Gemeinden, Dinge geschehen, die richtig traurig machen. Wo ich herzliches Mitleid mit euch habe, wo ihr jungen Leute euch doch eigentlich an eure älteren Geschwister dranhängen sollten, die euch mitziehen in das Glaubensleben, die euch ausbilden, treue Nachfolger zu sein. Und stattdessen merkt ihr, dass eure Väter im Glauben sich zerstreiten, sich zersplittern, sich zerteilen, überlegen, Leute auszustoßen oder selbst wegzugehen. Das ist schrecklich. Es tut mir echt leid, dass ihr zum Teil keine guten Vorbilder habt. Epheser 4, Vers 32. Nehmt in euer Leben mit rein, nehmt es mit in eure Jugendgruppen hinein und sagt, so wollen wir miteinander umgehen. Da heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir müssen mitleidig miteinander sein. Wenn der andere sich perfekt verhält, muss man dann mitleidig sein? Nein, wenn er sich gerade nicht richtig verhält, wenn er in einer Konstitution, in einer Situation ist, wo man eigentlich nur sagen muss, wenn ich mich die angucke, ist echt traurig. Du siehst noch nicht mal ein, was für eine Sünde du gerade tust. Mitleid. Wenn du deinen Schmerz verspürst und sagst, ich soll jetzt vom Herzen vergeben, obwohl der Typ noch nicht mal um Vergebung bittet, überlege, ob du deinen Schmerz in Richtung Mitleid wandeln kannst, dass du sagen kannst, wie blind ist denn dieser Mensch, dass er nicht kapiert, was er tut. Der ist genauso bescheuert wie Pharao in Ägypten. 10 Plagen und der Mann rafft nicht, was abgeht. Was ist das für eine Blindheit? Seid mitleidig miteinander und vergebt einander, so wie Gott euch in Christus vergeben hat. Wäre es nicht schön, wenn unser Markenzeichen als gläubige Christenheit die ist, dass wir einander vergeben, dass wir mitleidig miteinander sind, dass wir trotz Schwierigkeiten zusammenbleiben, Einheit leben, um genau zu sein, Einheit zu bewahren, die Christus uns gestiftet hat, Epheserbrief. Stattdessen zerfallen wir in Splittergruppen, in Dutzende von Splittergruppen. Und manchmal fragt man sich, was genau war der Anlass? Und nach 1, 2 Generationen weiß man das schon gar nicht mehr. Es ist eine Kernaussage des Evangeliums, und damit schließe ich diesen kleinen Exkurs ab, dass Christus Frieden stiftete, als wir was waren? Feinde Gottes. Als der Feind es nicht verdiente, hat Christus Frieden gestiftet. Römer Kapitel 5, Vers 8 und Epheserbrief Kapitel 2, Vers 5. Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir bereits zu einem Zeitpunkt vergeben, an dem der Übeltäter noch nicht mal seine Verfehlung einsieht. Gut, ich habe mich heute Morgen total über den Sonnenschein gefreut, bloß für die Folie ist das gerade ein bisschen blöd. Trotz eurer ganzen Mühen, da oben was aufzuhängen. Aber so kriege ich wenigstens keinen Sonnenbrand. Also von daher trotzdem vielen Dank für denjenigen, der da oben die Segel oder die Laken eingespannt hat. Warum vergibt ein vergebener Mensch? Ich lese mal ganz kurz vor, gehe da auch aus dem Bild, damit ihr wenigstens einmal gelesen habt. Ansonsten ist die Abbildung, wie alles andere, auch in euren Heften drin. Der vergebene Mensch hat die größere Schuld, Verse 18 und 19, das ist ein Grund, warum er vergibt. Ein weiteres Motiv ist, dass der vergebene Mensch zum Segen für andere werden kann, Vers 20. Dass der vergebene Mensch gehorsam sein will, Vers 21. Dass der vergebene Mensch Rechenschaft schuldig ist, Vers 22. Und recht nah an 22 auch der Vers 23 und 24. Der vergebene Mensch ist nicht allein. Das erste Motiv, der vergebene Mensch hat die größere Schuld. Vers 19. Ich, Paulus, habe es mit eigener Hand geschrieben, ich will bezahlen. Was hat Paulus mit eigener Hand geschrieben? Vers 18. Wenn er dir, also Onesimus, aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stelle es mir in Rechnung. Paulus ist also bereit, den Schaden zu begleichen, den Onesimus angerichtet hat. Warum? Hatten wir gestern schon, weil Onesimus nicht hat als weggelaufener Sklave. Das, was er vermutlich geklaut hat, ist auf der Flucht verloren gegangen. Und bei Paulus selbst konnte er nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen, der Mann hat nichts. Und deswegen will Paulus bezahlen. Achtung, hier reden wir nicht von Vergebung, sondern von Wiedergutmachung. Wenn Philemon sagen würde, okay, der Schaden beträgt 1200 Denare und Paulus hätte es bezahlt, dann wäre hier nicht das Thema Vergebung im Raum gewesen, sondern das Thema Wiedergutmachung. Ist euch aufgefallen, dass ich Vers 19 nicht vollständig vorgelesen habe? Selig sind die, die ihre Bibel mitbringen und benutzen. Vers 19 sagt nicht nur, ich, Paulus, schreibe hier das mit eigener Hand, ich werde es dir erstatten, sondern er sagt etwas, natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Die Leute, die eine Lutherbibel in der Hand haben, lesen, ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ich liebe solche Formulierungen. Ich brauche ja nichts zu sagen, was ich jetzt sage. Ich schweige und sage es trotzdem. Das ist Rhetorik. Das ist, man will etwas andeuten, man will es nicht zu sehr nach vorne heben, deswegen kommt dieser einleitende Satz, na, eigentlich müsste ich das ja nicht sagen. Und das macht ihr auch alle. Ihr klettert hier auf die Bühne und eure Aufregung sagt ihr, naja, wie ihr ja alle wisst, Komma. Und dann wird was gesagt. Naja, wenn die Leute schon wissen, braucht man es doch eigentlich nicht zu sagen. Und es ist immer so eine Weichmacherformel. Alle Ausleger verstehen diesen Vers so, dass der Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Und Paulus versucht ganz höflich, etwas völlig Bekanntes in Erinnerung zu rufen. Wir massieren wieder das Herz des Philemon. Im Grunde genommen sagt doch Paulus, es ist unnötig zu erwähnen, lieber Philemon, dass du mir mehr schuldest, als Onesimus dir schuldet. Bevor du jetzt anfängst, mir nämlich etwas in Rechnung zu stellen, lieber Philemon, bedenke bitte Folgendes. Was Onesimus dir schuldet, ist etwas Materielles. Geld. Das ist eine kurzfristige Angelegenheit. Aber das, was du mir schuldest, ist die Ewigkeit. Dein ewiges Leben schuldest du mir. Ich packe es mal kurz in die Waagschalen. Knallt die Waage nach unten. Und wir kennen die Anwendung des Prinzips, das Jesus bei dem Gleichnis, Matthäus 18, 21, fortfolgende vom unbarmherzigen Knecht gepredigt hat. Knecht 1 hätte berücksichtigen sollen, wie viel ihm vergeben wurde. Und dann hätte diese Erkenntnis zu einem richtigen Verhalten gegenüber Knecht 2 führen müssen. Die maßgebliche Motivation für einen vergebenen Menschen ist nicht die Person, die einem gegenübersteht, nicht seine Bußfertigkeit, nicht seine Möglichkeit, wieder gut zu machen, überhaupt nichts davon, sondern ausschließlich mein Nachdenken über die Gnade, die mir zuteil wurde. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, oder? Das war das, was ich vorhin meinte, dass ich es 5-mal erwähnen werde. Es strotzt hoffentlich aus den Ohren. Nächstes Motiv, Vers 20, da heißt es, ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Bereits in Vers 7 hatten wir die Persönlichkeit von Philemon kennengelernt, nämlich, dass er mit seinem Leben die Herzen der Heiligen erquickt. Und hier in Vers 20 wird Paulus noch direkter. Erquicke mich, erfreue mich. Handle bitte so, dass ich mich über dich freuen kann. Und wir merken, was für eine coole Beziehung zwischen Philemon und Paulus besteht. Und vielleicht hast du zu deinem Jugendleiter auch so eine Beziehung, dass du sagst, ich will ihn erfreuen, indem ich mich so verhalte, wie Gott es möchte. Ich will nicht um des Menschen willen etwas tun, aber schon um Gottes willen, und der andere freut sich dann darüber, weil er göttliche Maßstäbe anlegt. Wie kann Philemon den Paulus erfreuen? Indem er sich demütigt, indem er Onesimus wichtiger nimmt als sich selbst, in Anwendung des Grundsatzes, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst, steht übrigens auch in eurer Bibel. Indem Philemon die Einheit der Christen sucht und die Gemeinschaft der Heiligen und deswegen diesem Mann vergibt. Paulus ist die Einheit der Christen sehr wichtig. Sehr. Wenn dieser herausragende Charakter Philemon nämlich hier Vergebung praktiziert, dann werden das alle in der Gemeinde mitbekommen. Deswegen habe ich euch vor 2 Tagen so gelangweilt. An wen ist der Brief geschrieben? Er ist nicht nur an Philemon geschrieben und landet in seiner Schublade, sondern die ganze Gemeinde in seinem Haus bekommt es mit. Die ganze Gemeinde weiß, was erwartet wird. Die ganze Gemeinde beobachtet, ob er es tut. Und dann wird irgendjemand in der Gemeinde irgendwann in einer ähnlichen Situation sein. Und pling, wird er sich erinnern. Nicht nur die kleine Gemeinde im Hause von Philemon wird das mitbekommen, sondern diese Gemeinden hatten Austausch. Die hatten noch nicht sowas wie Osterjugendtage, weil die noch nicht so schöne Tontechniker hatten oder Bildtechniker. Aber sie haben sich auch untereinander ausgetauscht. Von daher ist dieses Thema auch in den umliegenden Gemeinden bekannt. Wir wissen leider nicht aus den biblischen Schriften, wie Philemon auf den Brief reagiert hat. Das wäre cool. Ja, wenn Paulus in irgendeinem späteren Brief noch erwähnt hätte, und übrigens Philemon hat genau das getan, was ich gesagt habe, wir haben innerhalb der biblischen Schriften keine Antwort, wie es weiterging. Es gibt aber eine außerbiblische Information, die sagt, dass einige Zeit, nachdem dieser Brief geschrieben wurde, ein Mann in Ephesus zum Bischof ernannt wurde, also Bischofssohn, so ein Kirchenfürst. Und dieser Mann, laut den außerbiblischen Dokumenten, heißt Onesimus. Wir wissen nicht, ob das unser Onesimus ist. Es ist ein üblicherer Name, so wie Ansgar. Aber es wäre natürlich total cool, oder? Wenn dieser weggelaufene Sklave, der unnütz war, jetzt so nützlich ist, dass er sogar über die Gemeinde eine Leitungsfunktion einnimmt und die Gemeinden belehrt, auch über das Thema Vergebung. Wenn es unser Onesimus ist, dann würden wir hier ein wunderbares Beispiel von der Vorbildwirkung von Vergebung sehen. 2 gute Motive also für dich zu vergeben. Erstens, du schuldest mehr, als du selbst zurückzahlen kannst, und deswegen vergib. Und wenn du vergibst, dann bist du anderen Heiligen ein Segen. Das dritte Motiv, der vergebene Mensch will gehorsam sein. Gehorsam, Vers 20. Da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben, und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Diejenigen, die eine neue Bibel heute in der Hand haben oder die neue Genfer Übersetzung, die beiden Übersetzungen formulieren deutlich schwächer. Sie reden nicht von Gehorsam, sondern im Vertrauen auf deine Einwilligung. Im Vertrauen auf deine Einwilligung. Ihr merkt, dass das schwächer ist als das Wort Gehorsam. Ich weiß nicht, ob die Brüder, die diese kommunikativen Übersetzungen geschrieben haben, das heute unbeliebte Wort Gehorsam vermeiden möchten. Tatsache ist, dass alle mir zur Verfügung stehenden griechischen Wörterbücher dieses Wort, was da im Hintergrund steht, hypakoe, immer mit Gehorsam übersetzen und nie mit Einwilligung oder Zustimmung. Gehorsam. Es wurde etwas gesagt, das wurde gehört und entsprechend reagiert. Das meint das Wort. Und wir mögen das Wort vielleicht nicht. Es ist in der heutigen Pädagogik ein schreckliches Wort. Und vielleicht auch in eurem Leben, weil ihr vielleicht auch einen Vater oder eine Mutter oder irgendjemanden habt, der diesen Gehorsam auf eine falsche Art und Weise einfordert. Aber hier fordert wer? Gott, der gütige, liebende Gott. Und er fordert Gehorsam. Ich glaube, dass es in Vers 21 wirklich um Gehorsam gegenüber Gott geht. Nicht um Gehorsam gegenüber Paulus. Warum? Naja, weil er wenige Verse vorher gesagt hat, dass er diesen Gehorsam gerade nicht einfordert, dass er es freiwillig haben möchte. Es geht darum, dass der Apostel ihn nichts befiehlt, aber weiß, dass Philemon gerne Gott gehorchen möchte. Und daran erinnert er ihn. Ansgar, heißt das, dass ein Mensch, der nicht vergibt, Gott ungehorsam ist? Ja. Das ist so. Sünde. Das will ich aber nicht tun, Ansgar. Okay, ich bin bei dir. Dann vergib. Unversöhnlichkeit passt nicht zum Christen. Ein Sklave, ein Weisungsgebundener führt aus. Unversöhnlichkeit heißt, ich werde nicht gehorchen. Ich werde meine Rache selber suchen. Ich werde meine Wiedergutmachung anstreben. Gott gebietet Vergebung. Und das haben wir uns jetzt jeden Tag intensiv angeguckt. Und Paulus weiß, Philemon wird Gott gehorchen. Er ermutigt ihn also nur noch dazu. Philemon, diese Sache ist eine Geschichte zwischen dir und deinem Gott. Das vierte Motiv, der vergebene Mensch ist Rechenschaft schuldig. Ein vierter Grund zu vergeben ist, dass ich geistlichen Leitern Rechenschaft ablegen muss. Oh, wem das Wort Gehorsam schon Probleme bereitet hat, der wird beim Thema Rechenschaft schuldig sein oder Rechenschaft leisten, noch mehr zucken. Das ist aber weniger ein Problem von dem Wort. Das ist ein Problem von dem Kopf zwischen diesen beiden Ohren, die dieses Wort hören. Die christliche Gemeinde ist kein Ort des Individualismus, wo jeder nach seiner Fasson selig wird, wo jeder machen und tun und lassen kann, was er will. Sondern die christliche Gemeinde ist der Ort, wo Gottes Geist Menschen einzeln mit individuellen Gaben begabt, diese dann aber zu einem Gesamtkonzert zusammenstellt und gemeinsam nach dem Takt des richtigen Dirigenten spielen lässt. Das Bild des Orchesters oder der Band namens Band. Wobei ihr keinen Dirigenten hattet. Hattet ihr einen Taktgeber am Ohr oder wo kommt der Takt her? Kommt der vom Drummer? Vom Drummer, okay. Manche haben ja noch so einen Klick hier hinten, aber ihr habt den großen Rums, okay. Gott fügt Menschen, die er individuell begabt, also ich will nicht sagen, dass wir alle gleich sind, sondern wir sind unterschiedlich, aber er fügt sie zu einer Einheit zusammen und innerhalb dieser Einheit achten wir aufeinander, ermuntern uns, wo es nötig ist oder ermahnen uns auch, wo es nötig ist. In Vers 22 heißt es, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe durch euer Gebet euch geschenkt zu werden. Gestern wurde hier vorne immer so ein Schild hochgehoben, Clap. Nee, vorgestern war das, Clap, klatschen. Hier geht so ein Schild hoch, Achtung, ich schreibe dir einen Brief. Ich sage dir, was vor Gott sich gebietet. Ich bitte dich freiwillig etwas zu tun. Ich erinnere dich an deinen Gehorsam. Ach und übrigens, ich werde ein paar Wochen vorbeikommen. Und dann werden wir UNO miteinander spielen. Über das Wetter reden. Über Missionsmöglichkeiten in Spanien, wo Paulus ja auch noch hin wollte, nachdem er in Rom gewesen ist. Oder könnte es sein, dass sie auch reden, wo ist eigentlich Onesimus? Ach, den habt ihr hinrichten lassen. Aha. Dann müssen wir die UNO-Karten wohl doch ein bisschen beiseite legen. Also, Achtung, bereite mir eine Herberge. Es ist witzig, der Mann ist im Gefängnis. Wobei bei diesen Gefangenschaftsbriefen vier Stück haben wir. Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief und Philemonbrief. EPKP, Epheser, Philipper, Kolosser, Philemon. Diese vier Briefe schreibt Paulus aus einer Gefangenschaft, wo er jedes Mal der Ansicht ist, dass er aus der Gefangenschaft rauskommen wird. Es gibt noch andere Gefangenschaftsbriefe, den zweiten Timotheusbrief, da hat er einen ganz anderen Tonfall, das ist eine andere Gefangenschaft, wo er damit rechnet, demnächst hingerichtet zu werden. Was dann ja auch passiert ist. Aber in dieser Situation ist er zwar in Gefangenschaft, aber er rechnet ernsthaft damit, demnächst wegzukommen aus der Geschichte, sobald sich der Kaiser seinen Fall angeguckt hat. Und dann will er nach Kolossae kommen, was ziemlich weit weg von Rom ist, aber er will da hinreisen und will schauen, ob sich alles so erfüllt, wie er es angekündigt hat. Wir sind geistlichen Leitern Rechenschaft schuldig. Wir als Prediger in den Gemeinden, wir müssten drauf mehr achten, also wenn wir in unseren eigenen Gemeinden predigen, dass das, was wir predigen, auch von der Gemeinde gelebt wird. Ich habe kurz über John gesprochen, John MacArthur, Pastor einer Gemeinde, die im Laufe seines Dienstes auf eine vierstellige Zahl angewachsen ist. Also ein riesiges Wachstum. Und schon vor 25 Jahren wurde er von einem Jugendmagazin mal interviewt. Pastor John, Ihre Gemeinde ist im Laufe der Jahre um so viele Menschen gewachsen. Was ist denn das Rezept? Die alte Frage. Ja, was kann ich machen, damit meine Gemeinde groß wird? Philipp hat uns gestern Tipps gegeben, was wir nicht machen sollen und was wir machen sollen. Also nicht unbedingt die ganzen Programme reformieren, sondern beten. Was hat John gesagt? John hat gesagt, ja, was machen wir, damit die Gemeinde wächst? Ganz ehrlich, wir praktizieren Gemeindezucht. Als ich diesen Satz in einem Jugendmagazin dachte ich mir, wow, was für ein Marketingkonzept ist das denn? Komm in unsere Gemeinde, wir praktizieren Gemeindezucht. Wow, attraktiv! John ist aber nicht dumm, im Gegenteil. Er hat es dann ausgeführt. Bei uns wird sonntags verkündigt von der Kanzel und ab Montag achtet die Gemeinde darauf, dass das, was vom Wort Gottes her den Leuten vorgestellt wird, auch gelebt wird. Und wenn jemand da Ermunterung braucht, das am Sonntag Gepredigte zu tun, dann ermuntern die Geschwister. Und wenn jemand Ermahnung braucht, das am Sonntag Gesagte zu tun, dann ermahnen die Geschwister. Und das fällt bei uns dummerweise unter dieses hässliche Wort Gemeindezucht. In einer anderen Predigtserie, die ich produziert habe, rede ich lieber von heilender Gemeindekorrektur. Ist ein Schrottwort, weiß ich. Aber es drückt vielmehr dieses liebevolle, gemeindliche Miteinander aus. Wir sind geistlichen Leitern gegenüber Rechenschaft schuldig, sagt Paulus, sagt, Achtung, ich komme zurück. Genau das Gleiche schreibt Paulus auch, braucht er es nicht aufzuschlagen, nur wenn ihr mitschreiben wollt. In 1. Korinther 4, Verse 18 bis 21, da sagt er diesem saftladenden Korinth, ich werde kommen. Auch im 2. Korintherbrief, der tatsächlich der 4. Korintherbrief ist, uns sind zwei Briefe nicht überliefert worden, im 2. Korintherbrief Kapitel 12, 14 und 13, 1 sagte das auch, ich komme. Und der Zusammenhang ist jedes Mal, ich komme, handelt so, wie ich es gerade geschrieben habe. Es ist eine Sache, einem Prediger freundlich lächelnd zuzuhören, vielleicht sogar ab und zu mal zu nicken. Danke, Philipp. Es ist eine andere Sache, das dann auch zu tun. Und vielleicht macht ihr euch einfach mal den Spaß, ihr tragt in euren PDA, würde ich schon sagen, oh Mann, bin ich alt, also in euer Smartphone, tragt ihr so einen Termin ein. Jeden Samstag, wenn da nicht gerade Jugendgruppe ist, dann soll das nicht klingeln, bitte nicht. Aber Samstag 12 Uhr vielleicht, der Pastor kommt vorbei und fragt, was du aus der Predigt vom letzten Sonntag umgesetzt hast. Mach mal so einen regelmäßigen Termin, dass einfach für die nächsten sechs Wochen immer dieser Termin hochstreckt und du dir einfach für 10 Sekunden überlegst, wups, stell dir mal vor, das würde wirklich passieren. Dann haben wir die Situation in eurem Leben generiert, die Paulus dem Philemon hier ankündigt. Paulus übt geistliche Autorität aus und das ist auch die Aufgabe der sogenannten Aufseher in den Gemeinden, Episkopos. Das ist eine Funktion, die in der Gemeinde vorhanden ist. Ihr kennt diese Funktionsträger auch unter dem Begriff Hirten oder Älteste. Alle drei Begrifflichkeiten beschreiben die Aufgaben der gleichen Personen. Und sie werden dabei auch von anderen geistlichen Geschwistern unterstützt. Das soll keine Drohung sein. Bitte nicht als Drohung verstehen, sondern nur, dass Gott sein Reden ernst meint. So ernst, dass Paulus in 1. Korinther 4, 21 die Korinther fragt, ob er das nächste Mal, wenn er vorbeikommt, eine Rute mitbringen soll. Und ihr denkt alle an den 6. Dezember, Nikolaus. Ich hoffe, dass es bei euch nicht nötig ist. Bei Philemon ist es auf keinen Fall nötig. Er sagt nur, ich werde kommen, bald. Und der Bruder soll schon mal das Zimmerchen fertig machen. Könnt ihr nochmal Vers 22 reinschauen, bitte? Wie denkt denn Paulus, aus dem Gefängnis herauszukommen? Durch Gebete. Klar, als Christen beten wir. Das Problem ist, dass Paulus sagt, Liebe Briefempfänger, betet dafür, dass ich aus dem Gefängnis komme, damit ich euch besuchen komme, um von euch zu hören, ob ihr gemacht habt, was ich in dem Brief geschrieben habe. Jetzt versucht mal so zu beten. Wenn ihr in eurem Herzen Vergeltungssucht habt, wenn die Rache noch da ist. Lieber Herr Jesus, ich wünschte mir eigentlich, dass Paulus aus dem Gefängnis käme. Plötzlich können wir alle Konjunktiv. Aber wenn er wirklich aus dem Gefängnis kommt, lieber Herr Jesus, dann kommt er her und dann muss ich zugeben, dass ich nicht vergeben möchte, sondern dass ich rachsüchtig bin, dass ich eigennützig bin, dass ich stolz bin, dass ich das und das und das bin, dass ich nicht verstanden habe, warum du für mich am Kreuz gekreuzigt wurdest. Also vielleicht, Herr, könntest du ihn rauskommen lassen, aber nicht sofort. Quatsch, oder? Diese Leute beten dafür und sie freuen sich darauf, dass Paulus freigelassen wird. Und sie werden entsprechend auf den Brief reagieren. Das fünfte Motiv, Verse 23 bis 24 und damit auch das letzte Symbol in der Grafik, ist sehr nah dran an dem, was ich eben gesagt habe. Eben ging es um die geistlichen Autoritäten, in dem Fall der Apostel, in unserem Fall die Gemeindeverantwortlichen. Aber Christen sind nicht allein auf dieser Welt. Gott hat sie in seiner Weisheit in eine Gemeinschaft gestellt. Manchmal müssen wir darüber stöhnen. Ja, ertragt einander. Ja, ist auch wirklich nötig, sie zu ertragen. Manchmal freuen wir uns aber auch über sie. Möge das mehr werden. Über diesen thront aber die Tatsache, dass Gott uns als Gemeinde zusammengestellt hat. Und solange nicht Irrlehre in der Gemeinde ist, sehe ich keinen Grund, die Gemeinde zu verlassen. Weil ich erstmal sage, Gott hat es verordnet, dass du in dieser Gemeinde bist. Selbst wenn da nicht alles so doll läuft. Wir sollten unsere Gefühle mehr der Ordnung Gottes unterordnen. Das ist übrigens auch ein Prinzip der Bibel. Ich bin nicht alleine, sondern ich bin immer Teil einer Gemeinschaft. Und daran erinnert Paulus in den Versen 23 und 24. Das tun wir immer so als Grußformel ab. Aber es ist mehr als eine Grußformel. Da heißt es, es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Fünf Männer, fünf wunderbare Mitarbeiter, fünf wertvolle Mitarbeiter auch für Philemon. Paulus grüßt nicht nur, sondern er sagt, das, was du tust, das tust du nie isoliert von anderen Menschen, sondern du tust es innerhalb einer Gemeinschaft. Und wenn du nicht vergibst, wirst du das Liebesband mit diesen fünf Männern zerschneiden. Die sind gerade bei mir, die kennen den Brief, die wissen, was ich schreibe, genauso wie Timotheus, der ja oben als Mitabsender erwähnt wird. Die stehen alle hinter dem Anliegen und alle erwarten wir, dass du das Richtige tust. Aber wenn du es nicht tust, dann wird auch die Gemeinschaft mit diesen Leuten leiden. Wir haben also nicht nur die Verantwortung, Rechenschaft gegenüber unseren geistlichen Leitern abzugeben, sondern gegenüber unseren geistlichen Geschwistern ganz allgemein. Du bist verantwortlich auch dafür, einen geistlichen Standard für deine Freunde zu setzen. Das, was du tust, ist für die anderen ein Vorbild. Diese fünf Männer, die hier hinten am Ende des Briefes erwähnt werden, werden im Kolosserbrief nochmal ausführlicher erwähnt. Ich gehe jetzt aus Zeitgründen nicht drauf ein. Aber es sind alles prominente Persönlichkeiten. Wenn du, Philemon, deinen Groll behältst, zerbröckelt die Gemeinschaft mit den anderen. Sie werden sich irgendwann von dir zurückziehen müssen, weil sie in geistlicher Gemeinschaft und nicht in irgendeiner Gemeinschaft leben möchten. Eine Gemeinschaft, in der Böses vergeben wird, wo man nach dem einen Wangenschlag die andere Wange hinhält. Wo man statt der einen Meile zwei Meilen geht. Wo anderes geschieht, wo der Sohn Gottes nicht nachgeahmt wird, da halten sich geistliche Menschen nicht so gerne auf. Und es könnte sogar sein, dass dein Groll sich irgendwann auch auf sie erweitern wird. Wenn Philemon hingegen vergibt, dann ist er ein positives Vorbild für diese fünf Männer, die sich irgendwann in ähnlicher Situation vielleicht befinden und sich an den Brief von Paulus erinnern, an das vorbildliche Verhalten von Philemon erinnern und dann ähnlich handeln. Oder diese fünf prominenten Männer sind seelsorgerlich mit irgendjemandem anders unterwegs und sagen diesem irgendjemand anders, hast du gesehen, wie Philemon sich damals verhalten hat? Mach's genauso. Du bist immer ein Vorbild und du entscheidest heute, ob du ein schlechtes Vorbild bist oder ein gutes. Wie lautet die Entscheidung? Der letzte Vers, Vers 25. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen Vergebenen, denen vergeben wurde. So ist meine Überschrift. Und der heißt im Original. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Also ich habe ein bisschen was dazugefügt. Der letzte Vers ist nicht nur die übliche Abschlusssegnung, wo schon kein Mensch mehr zuhört, wie bei uns in den Gemeinden, wenn am Ende noch jemand was sagt. Der letzte Vers zeigt uns auf, in wessen Kraft wir all das tun können, was der Brief verlangt. Die Gnade Christi sei mit uns, das steht auch in eurem Heft drin, wenn ihr es mitlesen wollt, damit wir verstehen, dass unsere eigene Schuld unbezahlbar ist und uns dennoch vergeben wurde. Die Gnade Christi sei mit uns, damit wir vergeben und so ein Segen für andere sind. Die Gnade Christi sei mit uns, damit wir Gott gehorsam sind, der uns befiehlt zu vergeben. Die Gnade Christi sei mit uns, wenn wir gegenüber geistlichen Leitern Rechenschaft ablegen und wir unser vollständiges Vergeben bezeugen können, die Freiheit von jeglichem Groll und Rachegelüsten. Zu dieser Freiheit, liebe Geschwister, sind wir berufen. Grollfrei durchs Leben gehen. Und die Gnade Christi sei mit uns, damit wir vergebend die Gemeinschaft mit den anderen Heiligen intakt halten und Vorbilder geistlicher Standards werden. Das ist die hohe Latte. Das Skript ist zu Ende. Ich werde gleich auf diese eine Frage hier eingehen, die mir gestellt wurde. Ihr könnt schon mal überlegen, ob ihr noch eine weitere Frage habt. Noch nicht nennen, nur schon mal überlegen. Ich würde aber trotzdem gerne vor der Fragerunde erstmal Folgendes anbieten, dass wir schreckliche 2 Minuten, das sind 120 Sekunden, einfach mal nichts machen. Nicht reden, nicht singen, nicht zuhören, sondern wenn ihr wollt, schließt ihr eure Augen, versucht nicht einzuschlafen, sondern dass ihr vielleicht schon mal für euch nochmal nachdenkt, vielleicht auch betet, eure Notizseiten durchblättert, ob da irgendwelche Stichwörter stehen, die euch ein Steigbügel ins Gebet sind. Und nach den 120 Sekunden, die ich jetzt nicht mathematisch abmessen werde, werde ich dann erstmal beten. Dann haben wir die Predigt abgeschlossen und dann kommen wir zu den Fragen. Ist das okay für euch? Okay. Über unsere Eltern, die uns von dir erzählt haben, oder über Freunde oder andere Christen. Aber auch, dass wir dich auf diesem Wochenende nochmal auf eine ganz intensive Art und Weise kennenlernen durften. Was du für uns bist, dieser Vermittler zu allumfassender Vergebung, das macht uns so frei, zu wissen, dass deine Vergebung, die du bewirkt hast beim Vater für uns, so komplett ist, so vollständig, so perfekt. Wir gucken uns an im Spiegel und sagen, da ist doch noch so viel. Und dein Vater sagt, vergeben, weil Jesus sich für dich eingesetzt hat. Ich wünsche mir, dass jeder, der hier im Raum ist, seinen Rucksack ablegt. Der Rucksack mit dieser Bürde, an der eigenen Vergebung zu verzweifeln. Und diejenigen, die sich noch nie zu dir gewandt haben und Vergebung gebeten haben, Herr, schenk, dass sie sich danach ausstrecken, diesen schweren Rucksack, der sie in die Knie und auf den Boden reißt, abzulegen. Herr, was kann es Schöneres geben, als Vergebung vom allmächtigen Gott bekommen zu haben und Frieden mit ihm zu haben? Danke, dass du dir sowas ausgedacht hast wie Rechtfertigung, dass du uns ein Zeugnis ausstellst, wir sind gerecht, obwohl wir im Tagesablauf oft noch ungerechte Dinge tun. Danke für diese Sicherheit, die wir auch haben können, dass du uns liebst. Auch dann, wenn wir ankommen und sagen, ich habe wieder mal gekleckert. Herr, wir wünschen uns sehr, dass dieses dein göttliches Verhalten zu unserem menschlichen Verhalten wird, dass wir es schaffen, das nachzuahmen. Und das tut uns schwer, weil wir unsere Gefühle nicht im Griff haben, weil wir oft nicht gehorchen möchten, weil uns oft vieles egal ist und unser Ego uns wichtiger ist. Und da bitten wir dich, dass du uns demütigst. Herr, stelle uns in Situationen, in denen wir dir beweisen können, dass wir dich lieb haben. Vater, ich danke dir für diese Osterjugendtage, nicht nur für die Bibelarbeiten, sondern für das gesamte Gebet, Gesang, Gespräch, Gemeinschaft, miteinander freuen und miteinander weinen. Ich danke dir dafür, dass ich dabei sein durfte, dass ich als Fremdling hier reingenommen wurde und miterleben durfte, was du Schönes machst. Und ich bitte dich, dass das, was ich aus deinem Wort erkannt habe und weitergeben durfte, dass sich das ausbreitet im Herzen, in den Seelen der hiesigen Leute und in ihrem Umfeld. Herr, es geht nicht um meinen Namen, sondern um deinen Namen. Ich möchte, dass im Himmelreich irgendwann sich in irgendeiner Ecke die Teilnehmer des Osterjugendtages dieses Jahres treffen und sagen können, weil Gott Vergebung gelehrt hat, deswegen sind wir hier. Ich bitte dich, dass da, wo noch Probleme bestehen, weil vielleicht die Verletzungen sehr groß sind, dass du hilfst auf deine Art und Weise. Amen. Wenn ihr Seite 38 aufschlagt in eurem Heft, dann ist das sozusagen mein Missionsbefehl an euch. Bitte mit leichtem Lächeln verstehen. Steht nicht in Konkurrenz zum wirklichen Missionsbefehl. Aber so mein Testat, mein Vermächtnis. Da heißt es, Vergebung hat eine umfassende Wirkung. Auf Gott, die Gemeinde, den Gefallenen, den Geschädigten, den Gegner Gottes, damit ist Satan gemeint, und auf gottlose Mitmenschen. Über Satan haben wir hier in der großen Gruppe nicht gesprochen, das hat in einem Seminar stattgefunden, aber wenn ihr die Seiten aus dem Abschnitt zum 2. Korintherbrief lest, insbesondere Seite 37, da führe ich nochmal aus, wie Satan von mangelnder Vergebungsbereitschaft profitiert. Also du bist nicht nur Egoist, sondern du bist auch ein Handlanger Satans, wenn du nicht vergibst. Das meinte das Wort Gegner Gottes hier. Erstens, Gott wird verherrlicht, wenn Menschen ihn in seiner reichen Barmherzigkeit und Gnade nachahmen. Zweitens, die Gemeinde wird geschützt vor Spaltung und vor Abfall von ihrer geistlichen Leitung. Drittens, der Gefallene wird dem Machtbereich Satans entzogen, der Gefallene, der gesündigt hat, und wird wieder unter den Schutzschirm der Gemeinde zurückgeholt. Er wird dort getröstet und in die Reihen von Menschen integriert, die allesamt Gnadenempfänger sind, allesamt Mitknechte. Der Geschädigte darf Gnade an den Übeltäter weitergeben, und zwar die Gnade, die er selber erfahren hat. Er ahmt seinen Herrn nach, der für fremdes Verschulden zahlte. Und hierbei wächst dann die Erkenntnis beim Vergebenden, wie viel Gutes er in Christus hat. Der Gegner wird in seine Schranken zurückgewiesen, seine Pläne werden durchkreuzt und der Heilsweg Gottes wird gefördert. Und sechstens, Menschen, die das ertragende und vergebende Miteinander der Kinder Gottes erkennen, erhalten Zeugnis von dem ihnen ebenfalls bereitstehenden Friedensangebot durch Rechtfertigung in Christus Jesus. Donald Duck aus Entenhausen hat mir ein Kärtchen geschrieben. Steht hier. Ich habe es den Schriftexperten prüfen lassen. Es ist wirklich die Handschrift von Donald Duck. Ich lese mal die Frage vor, dann versuche ich uns in die Situation reinzunehmen, die in der Frage angedeutet wird, und dann versuche ich eine Antwort. Wie läuft die Vergebung bei Johannes Markus ab, den Paulus laut Apostelgeschichte 15, 37 bis 39 nicht mitnehmen wollte, nicht wieder aufnehmen wollte? Fangen wir an mit Apostelgeschichte. Es gibt einen Mann, der heißt Johannes Markus, der ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Paulus ist darüber nicht amused, wie man bei den Engländern sagt. Also er freut sich darüber überhaupt nicht und sagt, wenn wir jetzt weiterreisen, den Johannes Markus nehme ich nicht mit. Darüber gerät er in etwas, was wir gleich betrachten werden, ich sag mal in einen intensiven Wortwechsel. Er gerät in einen intensiven Wortwechsel mit Barnabas, der ein Verwandter von Johannes Markus ist. Barnabas nimmt Johannes Markus mit, Paulus nicht. Im Ergebnis laufen Paulus und Barnabas in unterschiedliche Richtungen weiter. Das ist die Situation, wie wir sie in der Apostelgeschichte haben. Ihr könnt ja mal bei euch lesen, welches Wort da steht, Apostelgeschichte 15, 37. Das ist nämlich nicht ganz uninteressant für die Beantwortung. Ich lese mal ab 35, damit ihr ein bisschen in den Kontext reinkommt. Zweite Missionsreise. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Soweit so üblich. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Gemeinden zum Glauben führen, weiterlaufen, irgendwann zurückkommen, Qualitätssicherung betreiben, wie man das heute nennen würde. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine, Elberfelder Deutsch, Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Wie läuft Vergebung bei Johannes Markus ab, den Paulus laut Apostelgeschichte nicht mitnehmen wollte, nicht wieder aufnehmen wollte? Also das Wiederaufnehmen ist, glaube ich, in Bezug auf das, was ich gestern sagte, wo ich die drei Ws vorgeschlagen habe, Wiederaufnahme, Wiedereinsetzung und Wiedergutmachung als drei Schlagrichtungen, die bei Philemon angerufen werden oder die Philemon gegenüber Onesimus tun sollte. Nun muss ich sagen, dass Onesimus ein bußwilliger Mensch war. Und ich hatte ausgeführt, er war reumütig, er ist nützlich geworden. Also da hat sich wahnsinnig viel getan. All das wissen wir bei Johannes Markus nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie Johannes Markus sein Verhalten in Pamphylien sieht. Ob er genauso reumütig ist, wie hier es beim Onesimus nachweisbar ist. Von daher ist es schon mal die Frage, ob wir hier die gleiche Situation haben. Tatsächlich haben wir manchmal die Schwierigkeit, dass in der Gemeinde, und das ist ja erstmal ein gemeindliches Geschehen hier, was von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird, dass wir in der Gemeinde manchmal Situationen haben, die ziemlich verkorkst sind, wo der ideale Weg vielleicht nicht mehr so gut möglich ist. Ich strebe immer danach, den Menschen erstmal in meine persönliche Gemeinschaft aufzunehmen, dann versuche ich ihn auch in die Gemeinde mit hineinzunehmen, dass er einen Dienst, den er vorher wahrnahm, vielleicht auch künftig wieder wahrnimmt. Ja, und dann versuche ich auch zu überlegen, welcher Schaden ist entstanden, wie kann ich dafür einstehen, dass dieser Schaden wieder gut gemacht wird. Wie kann man aber einen Menschen, der in deiner Gemeinde jahrelang gedient hat, wieder aufnehmen, wie kann man ihn wieder einsetzen, wenn er sich Drogen im Internet besorgt hat, damit junge Leute, Jugendliche betäubt hat, um sich anschließend an ihnen sexuell zu vergehen? Wie soll hier Wiederaufnahme und Wiedereinsetzung geschehen? Wie Wiedergutmachung? Theorie? Ich hoffe, dass es für euch Theorie ist. Für mich ist es Lebenserfahrung. Wir hatten sowas in unserer Gemeinde. Und die Gemeinde existiert nicht mehr. Meine Gemeinde, in der meine Kinder groß geworden sind. In der ich mit Jürgen zusammen, Jürgen Fischer und noch zwei anderen Brüdern, fast 20 Jahre unseres Lebens investiert haben. Diese Gemeinde gibt es nicht mehr. Nicht, weil dieser Mann das gemacht hat, sondern weil die Gemeinde es nicht geschafft hat, damit dann umzugehen. Jetzt versteht ihr, warum mir das Thema Vergebung so am Herzen liegt. Warum ich so viel Zeit investiere, weil ich gemerkt habe, mein irdischer Schatz, die CGMG, die christliche Gemeinde Mariendorf-Großbärenstraße, existiert nicht mehr. Gott hat den Leuchter hinweggenommen, weil da etwas passiert ist und wir es nicht geschafft haben, in der rechten Art und Weise so damit umzugehen, ich will gar keine Position einnehmen, sondern so damit umzugehen, dass wir am Ende weiterhin noch die Gemeinde Gottes sind. Und in aller Arroganz, wir waren eine berühmte Gemeinde. Und Gott hat gesagt, okay, dann nicht mehr. Es gibt verkorkste Situationen. Bei diesem Menschen, der bei uns in der Gemeinde das gemacht hat, kam die Schwierigkeit hinzu, dass er nachweislich Buße getan hat über das, was er getan hat. Dass die gesamte Ältestenschaft, inklusive zwei ältesten Assistenten, also junge Männer, die wir rangeführt haben an den Ältestendienst, bestätigt haben, er hat wirklich Buße getan. Dieser Mann hat wirklich geheult und über Monate alle Zeichen von Buße gezeigt, die man von einem Menschen erwarten kann. Und er hat sich bemüht, wieder gut zu machen, was schwierig wieder gut zu machen ist. Wenn ich immer 100 Euro klaue, kann ich ihm 200 Euro geben, dann kann man von Wiedergutmachung reden. Was machst du wieder gut bei einem jungen Menschen, den du betäubt hast und dich an ihm sexuell vergangen hast? Was willst du da wieder gut machen? Aber er hat Wege gefunden oder zumindest Vorschläge geäußert und war bereit, alles Geld, was für diese Vorschläge, sprich therapeutische Behandlung, alles Geld, was nötig ist, zu investieren. Kann man einen solchen Menschen wieder aufnehmen, wieder einsetzen? Kann man ihn in die Jugendarbeit wieder hineinlassen? Und wir haben uns entschieden, nein, in die Jugendarbeit wieder einsetzen, auf keinen Fall. Weil er gefährdet ist. Weil das, was ihn getrieben hat, diese bescheuerten Sachen zu machen, von dem er jetzt ja auch wusste, wie bescheuert es ist. Er war bereit, alles offen zu legen und er hat auch einiges benannt, was ihn eigentlich dahin gebracht hat, bis er sowas Bescheuertes und sowas Sündhaftes und sowas Schlimmes tut. Aber wir haben gesagt, wir werden ihn beschützen. Wir werden ihn beschützen. Natürlich werden wir auch alle anderen beschützen dadurch. Aber eigentlich war die Zielrichtung, wir wollen ihm einen Dienstraum geben, der ihn aber weit weghält von den Leuten, auf die seine schmutzige Seele so ein Interesse hatte. Wir haben ihn aus unserer Gemeinde rausgenommen. Er ist in eine andere Gemeinde gegangen, aber nicht geschickt worden nach dem Motto, hau ab, sondern wir haben ihn dorthin begleitet. Wir haben mit der dortigen Leitung gesprochen. In der Gemeinde war allerdings die Schwester eines Missbrauchten und das hat in der Gemeinde immer noch zu Schwierigkeiten geführt, woraufhin er von dieser zweiten Gemeinde auf eine dritte Gemeinde übergegangen ist. Und ich bin dorthin gegangen, ich habe mit dem Pastor gesprochen und der Bruder, der diese Sünde begangen hat, hat alles gegenüber diesem Pastor der dritten Gemeinde offengelegt, in aller Ehrlichkeit, in aller Aufrichtigkeit, was für mich einer der Hinweise auf echte Buße ist, die Sachen klipp und klar auf den Tisch zu legen. Und wir haben mit dem Pastor gesprochen, ihr müsst wissen als Leitung, dass er das gemacht hat. Zweitens, ihr sollt überlegen, ob ihr einen solchen Menschen bei euch aufnehmen wollt. Und drittens, beschützt ihn. Setzt ihn über Dinge, die er gut kann. Der hatte etliche Fähigkeiten. Aber fern weg von Kindern und Jugendlichen. Also fern weg jetzt nicht, dass er eine Zelle irgendwo in der Ecke hat, aber dass er halt nicht in der Kinder- und Jugendarbeit ist, dass nicht am Wochenende die Jugendlichen bei ihm übernachten oder. Und diese Gemeinde, die theologisch mir gar nicht so nahe stand, hat eine Herzlichkeit ausgeübt. Die haben gesagt, wir besprechen das mit unserem Gemeindeleitungskreis. Das hat der Pastor gemacht innerhalb von wenigen Tagen. Und nach zwei Wochen bekamen wir die offizielle Antwort, ja, wir wollen ihm eine Chance geben. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Der Mann hat Mist gebaut, ja. Und ich verstehe jeden Schmerz bei den Leuten, die da direkt oder indirekt betroffen sind. Aber er konnte wieder eingesetzt werden, er konnte in seiner Gemeinde wieder einen Dienst aufnehmen, bloß nicht den Dienst, in dem er gefährdet ist. Und das ist seelsorgerliche Weisheit. Und ich glaube, neben den Grundsätzen, die ich hier bringe, wo ich drei Wörter an die Wand schmeiße, Wiederaufnahme, Wiedereinsetzung, Wiedergutmachung, da muss natürlich immer noch modelliert werden durch seelsorgerlich begabte Leitungskräfte. Aber es ist möglich. Und vielleicht ist es nicht in eurer Ortsgemeinde möglich, na dann guckt euch um. Aber lasst den Gefallenen nicht allein. Die christliche Gemeinde ist die einzige Armee weltweit, die ihre Gefallenen erschießt. Das ist ein Spruch, der leider zutrifft. Wir erschießen unsere Gefallenen, anstatt wie jede andere Armee, sie in irgendein Camp zu holen und wieder zu pflegen, dass sie wieder aufrecht laufen können. Wiederaufnahme war die Frage auf der Karte. Johannes, Markus, wieder aufgenommen. Paulus hat ihn nicht wieder aufgenommen. Ich kann dem Tick nennen. dem Donald Duck nur sagen, ich weiß ja nicht, wie der Mann Buße getan hat oder nicht. Ob er Buße getan hat, ist ja dann auch wieder unwichtig. Aber ich glaube, dass es hier an der Stelle gar nicht so sehr um das Thema Vergebung geht, sondern dass Paulus an der Stelle sagt, ich habe einen Auftrag zu erfüllen und ich nehme auf diesen Dienstweg Leute mit, die für diesen Dienst geeignet sind. Älteste in der Gemeinde müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Ja, könnt ihr nachgucken. 1. Timotheus 3 und Titus 1 stehen Kriterien für Älteste. Kann man durchgehen. Und wenn jemand die Kriterien nicht erfüllt, dann darf er diesen Dienst nicht ausführen. Das hat aber nichts mit Vergebung zu tun, sondern ob der Heilige Geist diesen Menschen schon so weit gebracht hat, diesen Dienst ausführen zu können. Für Diakone gibt es auch eine Kriterienliste. Und wenn du die Kriterien nicht erfüllst, dann kannst du kein offiziell ins Amt gesetzter Diakon der Gemeinde sein. Hat das was mit Vergebung zu tun? Nein, es hat etwas damit zu tun, wie weit der Heilige Geist dich schon trainiert hat. Und genauso würde ich sagen, dass Johannes Markus an diesem Punkt in der Apostelgeschichte noch nicht weit genug war, nach der Meinung von Paulus. Drolligerweise war es nach der Meinung von Barnabas. Und deswegen wundert es mich immer noch, dass die Gemeinde nicht existiert, denn unsere Ältestenschaft war einig. Wir waren einig. Buße ist getan worden. Sogar eine Opferfamilie hat das laut bestätigt. Als der Täter ausziehen musste aus seiner Wohnung, der ist übrigens auch verurteilt worden, also Gerichtsverfahren und so weiter, ist ins Gefängnis gekommen und. Also das ist der ganze Prozess, wie man ihn aus dem Fernsehen auch erwarten würde. Aber als dieser Mann aus seiner ersten Wohnung ausziehen musste, kam eine der Jugendlichen, die von ihm missbraucht wurden, mit seiner Familie und haben ihm beim Umzug geholfen. Und das ist für mich Wiederaufnahme. Er war früher, dieser Jugendliche, häufig bei dem Täter, weil die einfach eine coole Zeit miteinander hatten. Und er war später wieder da. Und da sage ich mir, ich sah die über den Parkplatz laufen und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Selbst ich hatte erwartet, na klar, wenn die da beim Umzug nicht helfen, ist ja verständlich. Aber die schleppten da und die Familie waren die meisten Leute, die geholfen haben. Da waren noch ein, zwei andere, aber ansonsten war es diese Opferfamilie, die da Wiederaufnahme praktiziert hat. Wir hätten dir früher geholfen, wir helfen dir heute. Finde ich cool. Bei Johannes Markus sehen wir das nicht. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert, weil ich die Frage natürlich relativ spontan beantworte. Ich glaube aber, dass Johannes Markus später nochmal erwähnt wird in irgendeinem Briefschluss und dann als ein treuer Mitarbeiter erwähnt wird. Kolosser? Ach, den wir schon mehrfach erwähnt haben, ja. Also irgendwie scheint es dann später wieder zu einem zusammengebracht zu haben. Um die kurze Frage noch länger zu beantworten, ich glaube aber, dass das, was zwischen Paulus und Barnabas gelaufen ist, nicht ideal ist. Deswegen habe ich das Wort Verbitterung gerade vorgelesen. Diese beiden Männer waren verbittert am Ende. Ich habe vorhin schnell noch mal im griechischen Wörterbuch nachgeguckt. Das Wort bedeutet eigentlich einen intensiven Wortwechsel über unterschiedliche Meinungen zu haben. Das muss nicht Streit sein im Sinne von Sünde, aber es geht in diese Richtung. Und vielleicht haben Paulus oder Barnabas oder Paulus und Barnabas die Sache einfach nicht gemeistert. Vielleicht hätten sie in der Situation sich anders verhalten müssen, aber weil sie Menschen sind, so wie ihr und ich, vielleicht haben sie sich falsch verhalten. Und deswegen würde ich dieses Ereignis erstmal als einen Geschichtsbericht nehmen und sagen, so haben sie gehandelt, ohne daraus irgendetwas abzuleiten für unser Verhalten. Es gibt, noch 10 Sekunden, dann ist die kurze Antwort von Ansgar rum. Es gibt was Ähnliches, das nennt sich Scheidebrief. Ihr kennt den Scheidebrief? Ja, Jesus wird von den Leuten befragt, von den Juden, von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten befragt, warum hat Mose uns einen Scheidebrief gegeben, wenn doch Scheidung so schlecht ist. Paulus macht doch klar, Mann und Frau heiraten einmal und dann sind sie bis zum Lebensende zusammen. Warum hat dann Mose überhaupt ein Gebot erlassen, was heißt, wenn du deine Frau entlässt, dann schreibe einen Brief, einen Scheidebrief, dass sie nachweisen kann, ich bin geschieden. Warum gibt's einen Brief, wenn Gott Scheidung nicht will? Und die Antwort von Jesus, ich glaube Matthäus 19 steht, sie ist bestechend. Wegen eurer Herzenshärtigkeit. Das Ideal Gottes wäre, Mann und Frau bleiben immer zusammen. Weil wir aber herzensharte Menschen sind, verknöchert in unserem Herzen, weil wir uns viel wichtiger nehmen als irgendein Gehorsam, irgendein Wort, irgendein Gegenüber. Deswegen gibt es manchmal so eine Art Notausgangstür. Und die hat Mose mit dem Scheidebrief geschaffen. Jeder Scheidebrief ist schlecht. Aber dann sind die beiden Streithähne wenigstens auseinander und es wird nicht noch schlimmer und wir haben neben der Scheidung noch einen Mord. Und Ähnlich könnte auch sein, dass diese Trennung, die Paulus und Barnabas vollbringen, so eine Art Notausgangstür ist. Nicht zu empfehlen. Nicht das Ideal. Nicht das, was ich anstrebe. Aber ich habe 95 mit 7 anderen Brüdern zusammen, wir waren Leitung einer Gemeinde, die ganz schön gebeutelt war. Unsere Ältesten haben sich zerlegt. Der eine hat in die Richtung gewiesen, der andere in die Richtung. In einer der schlimmsten Situationen, die meine Seele je erlebt hat. Und die Gemeinde hat 7 Brüder neben mir zur Notleitung der Gemeinde bestimmt. Und wir haben uns entschieden, wir trennen uns von denen, die die Probleme auslösen in der Gemeinde, nachdem 1,5 Jahre lang versucht wurde, Frieden zu schaffen. Das ist nicht toll. Ich empfehle niemandem Trennung. Aber ich weiß in meinem Leben, es gibt manchmal Situationen, wo ich sage, so geht's nicht mehr weiter. Und dann haben wir als geistliche Leitung entschieden. Und wir tragen die Verantwortung dafür. Und daraus ist aber dann eine blühende Gemeinde entstanden. Jene Gemeinde, die dann vor 5, 6 Jahren kaputt gegangen ist. Aber sie hat 20 Jahre existiert und war zur Ehre des Herrn. Danke, dass ich kurz antworten durfte.
Ich habe eine weniger emotionale Frage. Ich frage mich seit der ersten Predigt, warum diese Grafik und bei jeder PowerPoint, also wie zum Beispiel die hintere und durchs Heft so sehr begleitet. Also ich hätte, wenn ich eine Grafik selbst zusammengestellt hätte, wahrscheinlich den Pfosten einfach nur hingestellt. Aber warum ist sie in so ein Landschaftsbild gestellt, wo der Weg nicht in eine oder in andere Richtung geht?
Die Frage kann ich super kurz beantworten. Ich bin in einer Bilddatenbank gewesen, in dem Fall dürfte es Fotolia gewesen sein. Ich habe mich umgeguckt und das war das beste Bild, was es gab. Und zwar mit diesen Beschriftungen. Ich habe dann nichts gemacht, außer diese Grafik halbwegs in das Format des Flyers zu bringen. Aber ich habe, sie ist wirklich so gekauft, ich kann keine Bildbearbeitung. Letzte Frage. Das spart mir das Vorlesen. Ja, also wenn jemand Feedback geben möchte, könnt ihr das gerne an feedback@bibelunterricht.de schicken. Weniger Feedback in der Art oder gar kein Feedback der Art, ah, du bist ja so toll, falls das einer schreiben wollte, sondern eher, Ansgar, vielleicht auch in einem halben Jahr, wir haben in der Jugend drüber nachgedacht und wir haben einige unserer Baustellen damit beerdigt oder ich habe lange Zeit Last getragen, meinem Vater zu vergeben oder meinem Ex-Freund oder was auch immer. Aber Gottes Wort hat mir jetzt klar gemacht, dass das richtig ist. Ich habe es getan. So eine Art von Feedback ist genau das Feedback, was mich ermutigt. Nicht, bist ein toller Redner oder hast du schnell geredet, könnt ihr meinetwegen schreiben. Aber das, die eigentlichen Punkte sind, ich möchte fruchtbar sein. Ich möchte das, was ich predige, treuen Menschen anvertrauen. 2. Timotheus 2,2 ist nicht nur das Motto meiner Bibelschule, dem EBTC, sondern auch mein eigenes Motto. Ich möchte nicht einfach nur reden, damit ihr ein schönes Wochenende hattet. Ich möchte, dass das Wort Gottes unter euch fruchtbar ist. Und wenn ihr irgendwann schreibt, und vielleicht ist es nur ein Einzeiler, das war's bei mir, es war fruchtbar. Gottes Wort ist weiterhin mächtig. Es ist weiterhin das zweischneidige Schwert, das mein egoistisches Ich getrennt hat und hingeführt hat zu einem vergebenen Ich. Ey, das ermutigt mich. Ich garantiere dir, die Mail wird ausgedruckt und landet in meinem Ermutigungsordner. Meine Frau hat einen Ermutigungsordner, ich habe einen Ermutigungsordner. Und wenn wir uns wieder mal für die schlechtesten Leute auf dem Planeten halten, dann blättern wir ab und zu durch diese Ordner und werden wieder aufgerichtet. Dann übergebe ich an die Moderation.